Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Und ja, wir sind ein bisschen außer der Reihe. Wer unseren letzten Podcast bis ganz zum Schluss gehört hat, weiß das auch. Da haben wir das schon angekündigt, dass wir heute an einem Freitag zwischen den zwei Wochenabständen auch mal einen Podcast veröffentlichen. Und das hat auch einen oder sogar zwei gute Gründe. Der erste ist, heute ist der 30. Mai und damit endet der Mental Health Awareness Month.
Und dazu wollten wir natürlich auch einen Beitrag leisten, zumal wir diesen Podcast bereits im Kasten hatten zum Thema Mental Health. Und der zweite Grund ist, dass ihr auch ein Interview aus diesem Podcast in unserer neuen Magazinausgabe findet. Und ratet mal, wann die erscheint, nämlich genau heute. Insofern erschien es uns perfekt, heute diesen Podcast zu diesem Thema zu bringen.
Eben, da wir tatsächlich diese Aufmerksamkeit für das Thema schaffen wollen, die der Awareness Month ja eben verspricht und gesagt haben, die psychische Gesundheit auch innerhalb von Organisationen ist einfach etwas, wo wir auch noch ein bisschen mehr Wissen dazu geben können und eben dem Ganzen mehr Beachtung schenken können.
Ich würde sagen, es ist, glaube ich, sicher so, dass wir schon mehr darüber sprechen, also dass schon manche Tabus gebrochen sind und es schon dieses Thema schon mehr im Fokus steht. Aber trotzdem gibt es auch noch viele Vorurteile oder vielleicht auch so halbgares Wissen, weil jeder so ein bisschen darüber spricht und so ein bisschen Ahnung hat. Aber es braucht eben auch die Profis und Expertinnen, die uns da immer wieder fundiertes Wissen liefern. Und das wollen wir mit diesem Podcast auch leisten.
Und deswegen haben wir natürlich eine solche Expertin eingeladen, nämlich Katrin Terwil war bei uns zu Gast. Sie ist Wirtschaftspsychologin und auch psychologische Psychotherapeutin und sie berät Unternehmen speziell zu psychischer Gesundheit.
Und das Spannende ist, sie hat ein Programm und bietet Schulungen zu psychologischer Ersthilfe in Unternehmen an. Und dazu haben wir sie natürlich auch sehr konkret befragt und sie hat uns Einblicke gegeben, was dieses Programm leisten kann.
Also es geht darum, eine Kompetenz zu vermitteln, was man tut, wenn Menschen eine Krise, einen Schicksalsschlag haben, jemand verstirbt im Umfeld oder sie bekommen eine Krebsdiagnose oder haben irgendwie Belastungen wie, dass sie zu Hause Kinder großziehen und jemanden pflegen und so außergewöhnliche Lebenssituationen und Belastungen oder B, dass sie sich melden und sagen, ich habe eine psychische Erkrankung, also ein bisschen so wie so ein Outing am Arbeitsplatz, ich habe Panikattacken, ich habe eine Depression oder C, dass man sich Sorgen macht und denkt, da könnte sowas sein, eine Sucht oder eine Essstörung, also diese drei Aspekte, dass man da gesprächsführungstechnisch besser ausgebildet ist und mehr fundiertes Wissen dazu hat. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, für wen ist das besonders relevant? Und ich denke, das ist besonders relevant, so ein Wissen zu haben für Führungskräfte und Menschen in Schlüsselrollen, die wiederum viel mit anderen Menschen zu tun haben, also PersonalerInnen, Betriebsräte, BGM, Betriebsmedizin, Arbeitssicherheit.
Ja, das war jetzt ein relativ langes Snippet, glaube ich, zur Einführung. Ihr seht, es erwartet euch vieles in diesem Podcast. Wir haben sie auch um ganz praktische Tipps gebeten, dem Katrin natürlich sehr gerne nachgekommen ist. Insofern würde ich jetzt gar nicht mehr lange drum rumreden.
Nein, einfach ab ins Gespräch.
Gespräch.
So, ich glaube, das dürfen wir unseren HörerInnen auch kurz verraten. Wir hatten ein bisschen technische Probleme, aber jetzt freuen wir uns, dass wir den Podcast starten können. Herzlich willkommen, liebe Katrin, bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung, freue mich drauf.
Und was wir noch gar nicht geklärt haben, wo bist du eigentlich gerade?
Bin gerade in Münster in meinem Homeoffice. Normalerweise arbeite ich aus meiner Praxis raus, aber hier hängt mein Podcast-Mikro. Das habe ich, in der Praxis habe ich ein anderes, von daher Podcasts immer aus dem Homeoffice.
Oh, viele Grüße nach Münster, da möchte ich auch unbedingt mal wieder vorbeikommen.
Da hat sie studiert.
Ich auch, ich habe auch studiert.
Ja, und wenn du schon sagst Praxis, dann führt das natürlich mitten in unser Thema heute. Es geht um Mental Health und da würden wir gerne mal einsteigen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist ja schon ein Schlagwort, das häufig gerade auftaucht. Was würdest du denn sagen, ist es inzwischen mehr so ein Modewort für Stressprävention und man muss auf sich aufpassen oder wie würdest du das einordnen und definieren?
Also was ich, vielleicht wenn ich ein bisschen aushole, ich bin ja Wirtschaftspsychologin und Psychotherapeutin. So, und früher, wenn ich als ich angefangen habe, in der Wirtschaft zu arbeiten, und Menschen haben gehört, ich bin Psychotherapeutin, war so, oh Gott, da muss ich jetzt ja aufpassen, was ich sage. Oder eine Psychotherapeutin bei uns im Unternehmen, das ist ja ein bisschen komisch. Also da gab es ein bisschen komische Reaktionen drauf und das hat sich total verändert. Ob jetzt durch die Pandemie, ne, oder ob das so oder so passiert wäre, kann ich natürlich nicht sagen. Aber inzwischen wird das nicht mehr in Frage gestellt, dass psychische Gesundheit im Unternehmen wichtig ist und dass psychotherapeutische Expertise im Unternehmen irgendwie wichtig ist. Und ich bekomme eher so Reaktionen wie, ich bin auch in Therapie und es hilft mir, oder ne, zumindest, also ein Freund von mir ist in Psychotherapie oder so. Also das hat sich verändert. Und gleichzeitig sehe ich doch auch mit Sorge, dass psychische Gesundheit sehr als individuelle Verantwortung dargestellt wird in den sozialen Medien, in den Unternehmen. Also so nach dem Motto, die richtige Morgenroutine und das richtige Workout und noch ein Resilienztraining und schon sind alle irgendwie ganz krisensicher. Und das entspricht eben gar nicht der klinischen Realität oder der psychotherapeutischen, psychiatrischen, neurologischen Forschung, dass man einfach mit ein paar Übungen plötzlich seine Resilienz stärken kann. Aber es ist natürlich am einfachsten und am bequemsten für Unternehmen zu sagen, das ist was, woran ihr arbeiten müsst, resilienter zu werden. Und so lässt sich natürlich auch mehr Geld verdienen, so auf dem Markt. Ne? Wenn man Life-Coach ist, dann muss man das ja so verkaufen, als wäre das ganz einfach. Sonst würde ja keiner bei einem einkaufen.
Das ist das Schlagwort mit dem Life-Coach. Würdest du denn sagen, dass das nicht auch so ein bisschen einfach im Trend ist? Jeder optimiert sich noch ein bisschen mehr selbst. Ist das vielleicht ein bisschen oberflächlicher dadurch geworden, das Thema?
Also ich habe das Gefühl, dass das viele Menschen total unter Druck setzt, weil sie denken, sie müssten ja nur mehr meditieren oder irgendwie besseres Kalendersystem haben und schon wäre der Stress weniger und das Zeitmanagement weniger. Und natürlich, also ne, versteht mich nicht falsch, natürlich ist das so, dass man selber auch einen großen Einfluss hat, sonst wäre ja meine ganze Zunft hinfällig. Aber wenn es so leicht klingt, wie es eben oft klingt, in so vereinfachenden Beiträgen oder in Magazinen oder so, dann macht es ja eher das Gegenteil. Also ich denke, ja, ich bin die einzige Nulpe, die es nicht hinbekommt und so bei mir klappt es nicht und dann geht es mir eigentlich noch schlechter. Also das ist was ich so eben ein bisschen besorgt wahrnehme, dass dass es zu einfach klingt, ja, so als wäre das so einfach und dann macht es eigentlich das Gegenteil, dann hilft es nicht einfach, sondern löst eher Scham und Schuldgefühle aus und dann noch mehr sich gestresst fühlt und sich nicht so gesehen fühlt.
Und was würdest du sagen, was bräuchte es eben dann im Außen oder auch in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen? Ich meine, wir sind ja jetzt auch ein Kanal, der sich mit dem Thema beschäftigt. Also welche Dinge müssten mehr in den Vordergrund rücken? Dass es zum Beispiel, wie du jetzt meintest, nicht so leicht ist, also dass man das irgendwie stärker fasst oder wo könnten wir da ansetzen?
Also erstens wird sehr oft über Menschen anstatt mit Menschen gesprochen, also über Menschen mit ADHS zum Beispiel, statt Stimmen von Menschen mit ADHS zu hören. Das wäre, denke ich, wichtig, so Partizipation auch in den Narrativen. Dann versuche ich immer, wenn ich Seminare gebe oder Vorträge, so eine gewisse Komplexität aufzuzeigen und dann auch zu sagen, das müssen wir ein bisschen aushalten bei dem Thema, dass es nicht ganz so leicht ist und dass es nicht die eine Erklärung gibt, dass das also ein multifaktorielles Modell ist aus Genen, Biografie, Epigenetik, also auch welche Gene springen überhaupt an im Verlaufe des Lebens, dann welche Mechanismen lerne ich, um mit meinen Themen umzugehen, so als ein Faktor im Individuum und das zweite die organisationalen Faktoren, also so ein systemisches drauf gucken. Und in Resilienztrainings, also ich nehme so Aufträge zum Beispiel nur an, wenn ich über beides sprechen darf, wenn ich sagen darf, es gibt auch Dinge, die im Unternehmen liegen, die dann für alle Leute herausfordernd sind oder für viele und die nicht der Einzelne klären kann. Ne? Wenn so eine Meetingkultur zum Beispiel oder welche Tools werden benutzt oder wie eng ist die Personalplanung, das ist unfair zu sagen, das müsst ihr alle selbst mit euren Resilienzbemühungen in den Griff bekommen.
Rennst du denn dann damit eher offene Türen ein oder schließen sich dann eben auch einige, wenn du sagst, nee, das müssen wir jetzt schon ein bisschen umfassender angehen?
Ja, meistens geht's. Meistens wird dann schon auch meiner Expertise vertraut, aber ich muss dann so Sorgen einfangen, wie, ja, dann machen wir da so Begehrlichkeiten auf oder wecken Erwartungen, die wir gar nicht erfüllen können. Wir können ja an vielen Dingen auch gar nichts verändern, die irgendwie bei uns im Unternehmen herrschen oder ja, solche Dinge. Also dass dann die Art und Weise, wie ich drüber spreche, noch realistisch sein muss. Also beispielsweise arbeite ich mit einem Fußballverein und da ist dann die Sorge, naja, wenn wir jetzt anfangen mit Arbeitsbedingungen, dann geht es plötzlich um späte Arbeit oder Wochenendarbeit. Das ist ja was wir nicht verändern können. Und dann sage ich, nee, dann ist das auch nichts, wonach wir, also dann ist das keine veränderliche Variable. Ne? Es geht ja darum, was kann man anpassen und was nicht.
Und mit wem sprichst du da in der Regel im Unternehmen? Also von wem geht die Initiative aus? Also man kann das ja im betrieblichen Gesundheitsmanagement natürlich selbstverständlich angliedern, hat aber auch jetzt nicht jedes Unternehmen in dem Umfang. Wir sind ja jetzt eigentlich ein Podcast für Corporate Learning. Sind es die PersonalentwicklerInnen, die das Thema reinbringen? Mit wem sprichst du da in der Regel?
Unterschiedlich, also tatsächlich manchmal Menschen, die eher für so die Lernumgebung und Lernerfahrungen zuständig sind, das Gefühl haben, also dazu haben wir eigentlich noch nichts. Dann gibt es auch manchmal Führungskräfte, die selber so Themen einbringen und sich das wünschen und einfordern, dass sie gerne was machen würden zu einem bestimmten Thema. Manchmal sind es die mitarbeitenden Vertretungen, also Vertrauenspersonen, Betriebsräte, manchmal die Communities, also dass es eine Neurodivergenz-Community gibt oder eine Mental Health-Community, die sich was wünscht für ein Event. Und manchmal so HR-Business-Partner und PersonalreferentInnen. Ja.
Und wie ist es denn, welche Art von sozusagen Hilfe ist denn in Unternehmen dann angesiedelt? Sind es mehr die präventiven Angebote oder dann trotzdem auch Akuthilfe, weil das gehört ja dann eigentlich auch in professionelle Hände, also wie kann man da ansetzen? Weil ich habe oft den Eindruck, dass auch das in dem Gespräch über Mental Health oft so ein bisschen in einem Topf fällt und das ja doch getrennte Dinge sind.
Also es macht dann Sinn, sich beides anzugucken. Also ich finde, Unternehmen können bei den reaktiven Themen, also was tun sie, wenn jemand in einer Krise ist oder eine psychische Erkrankung hat, können da auch total viel tun. Also wenn sie nicht sagen, ja, das ist ja Privatsache oder dafür sind wir gar nicht, haben wir gar nicht die Fachexpertise, dann zu überlegen, können wir denn Informationen bereitstellen? Zum Beispiel, wie finde ich möglichst schnell eine Psychotherapie? Und das vielleicht auch auf Englisch zur Verfügung stellen. Also können wir Lotse sein und navigieren helfen? Oder haben wir ein Employee Assistance Program, so eine psychosoziale Beratung? Wissen die Leute, dass es die überhaupt gibt? Wissen die Menschen, dass es zum Beispiel einen Krisendienst gibt, den gibt es in Berlin und in Bayern? Wissen Menschen, dass sie keine Überweisung brauchen für eine Psychotherapie zum Beispiel? Also so Wissen transportieren irgendwo im Intranet, das kann man ja tun als Unternehmen. Dann kann man psychologische erste Hilfe fokussieren, also Menschen helfen, auch so im ersten Gespräch aufzufangen. Aber man kann natürlich auch und sollte sich präventiv Gedanken machen, also welche Dinge in unserem Unternehmen stärken die psychologische Resilienzfähigkeit oder die psychologische Leistungsfähigkeit von Menschen und welche Dinge in unserem Unternehmen hindern das eher. Also ich vergleiche das gerne mit so Stolperfallen in der Arbeitssicherheit. Man würde ja also es ist ja ganz üblich in Unternehmen, sich zu fragen, haben wir hier eine Häufung von bestimmten Unfällen? Wenn jetzt man mitbekommen würde, jemand stürzt immer da hinten die Treppe runter in Gebäude E vermehrt, da rutschen Menschen aus, dann würde man ja auch überlegen, wie kann man diese Treppe verändern und nicht damit starten zu sagen, oh, wir machen jetzt so ein Training, wie lauft ihr am besten Treppen?
Achtsames Laufen.
So Treppenlaufentraining, ne? Sondern nur, wenn wirklich einem nichts, also wenn man nichts an der Treppe verändern kann, dann würde man ein Training machen, Umgang mit unserer schwierigen Monstertreppe. Aber bei den psychischen Themen ist es eben oft andersrum. Da wird sofort angefangen mit zum Beispiel Zeitmanagement-Kursen oder eben Resilienztrainings, ohne sich zu fragen, haben wir eigentlich die Treppe identifiziert bei uns und kann man an der Treppe was verändern? Oder so Gefahrenstoffe, da ist das ja auch klar. Wenn man jetzt feststellen würde, wir haben irgendwie giftige Farben zum Lackieren benutzt, dann würde man eher versuchen, die zu entfernen und oder einen Schutzanzug vielleicht oder irgendwie Abstand schaffen und erst in letzter Instanz sagen, wir trainieren jetzt die Leute, ne, wie man von den giftigen Farben wegkommt. So. Und das versuche ich den Unternehmen beizubringen, dieses Interesse daran, die Stolperfallen, worüber ne, Kabel zu identifizieren, über die man fallen kann, die Treppen, die Farben und das genauso für die Psyche eben zu sehen. Und das ist die sogenannte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, die ja auch arbeitsrechtlich verpflichtend ist. Und wenn man die gut macht, kann man total gut datenbasiert arbeiten und muss nicht mit so einem Bauchgefühl agieren, sondern kann sagen, okay, bei uns im Unternehmen ist besonders herausfordernd A, B und C und wie können wir das angehen? Und das wäre ja dann Prävention.
Vielleicht auch nochmal so ein bisschen nach deiner Erfahrung einsortierend sozusagen, was ist denn dann meistens der Anlass, wenn du gerufen wirst? Also eben eine psychische Gefährdungsbeurteilung ist verpflichtend, hast du eben auch schon gesagt, das könnte ja ein Anlass sein oder auch die Ergebnisse daraus ein Anlass sein, dich zu kontaktieren. Also oder ist es dann doch eher, wenn sich eben, es wird im Moment so wahnsinnig viel über Fehlzeiten diskutiert, auch im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, also ist es dann eher, wenn plötzlich auffällt, dass da in einem Unternehmen einfach viele Fälle sind und man sagt, man muss jetzt was dagegen tun? Oder sind es dann doch immer noch die Unternehmen auch, die sagen, sie gehen da schon präventiv ran?
Meistens ist es so, dass es irgendwelche sichtbaren Geschichten gab. Das können auch mal sehr sichtbare Einzelfälle sein, also Menschen in sehr prominenten Positionen, die vielleicht viele gekannt haben oder so. Und wenn dann jemand öffentlich drüber spricht, dass es irgendwie ein Burnout war, dann kann sowas ein Auslöser sein. Oder Werte in so Zufriedenheitsbefragungen, wenn irgendwas wie Work-Life-Balance oder Stress oder ne, sowas drin vorkommt. Oder eben, dass es angefragt wird, dass Mitarbeitende sagen, nee, also eigentlich ist das, ja, warum machen wir nicht zu dem Thema?
Und ist eigentlich dieses Stichwort Burnout immer noch so eins, wo man sich auch ein Stück weit wie so hinter verstecken kann? Also weil inzwischen, also es ist ja klar, es ist ja keine Diagnostik sozusagen, keine Diagnose, so ein Burnout. Da stecken ja ganz andere psychische Erkrankungen im Prinzip noch dahinter. Das wird ja eigentlich häufig inzwischen noch viel differenzierter betrachtet. Aber ist das immer noch sowas, wo man sich so ein bisschen dann auch hinter verstecken kann immer noch? Es war halt ein Burnout, das klingt dann immer noch besser als irgendwie eine Depression oder so.
Ja, das ist eine der Sachen, die ich gerne in diesen Trainings zum Thema psychologische Erste Hilfe auch frage oder erzähle, was denn Menschen denken, was der Unterschied zwischen Depressionen und Burnout ist. Und dass es fachlich, also jetzt einfach ewig laut WHO überhaupt gar keinen Unterschied gab. Es gibt schon immer die agitierte Depression, also eine Depression, die sich vielleicht eher in Getriebensein äußert, in zu viel auf einmal, ne, und nicht auf dem ausschließlich auf dem Sofa zu liegen. Aber dass das ein und dasselbe war. Also jeder und jede, die mit Burnout krankgeschrieben war in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist mit einer Depression krankgeschrieben gewesen. Also es gab nicht die Möglichkeit, nur Burnout zu haben, um krankgeschrieben zu sein. Das war so eine Art Zusatzkategorie, die dazu diagnostiziert wurde. Aber Burnout hat dazu geführt, dass nochmal mehr Männer sich in Behandlung getraut haben. Das hat man damals in den Kliniken schon auch gemerkt. Und insgesamt, das passt so ein bisschen besser in die Wirtschaft, weil es so ein Leistungsnarrativ hat. Also man muss ja erstmal richtig, richtig viel weggerockt haben, um dann ein Burnout bekommen zu haben. Und das muss man sich fast schon in Anführungsstrichen erarbeitet haben, während der Depression sowas anhängt wie aus dem Nichts war ich plötzlich total traurig, quasi ohne Grund. Und von daher habe ich das Gefühl, dass der Begriff Burnout auch ein Stück weit geholfen hat, dass man überhaupt über solche Themen sprechen konnte. Für die Fachwelt war das eine relativ unwichtige Unterscheidung eigentlich. Also, aber für die Wirtschaftswelt war das, glaube ich, eher ein hilfreicher Change.
Jetzt hast du vorhin schon eine Analogie gebracht zur Arbeitssicherheit und eines deiner Programme ist quasi eigentlich auch eine Analogie aus der körperlichen Gesundheit, nämlich bildest du auch ErsthelferInnen aus für psychische Gesundheit. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Wann kommen die zum Einsatz?
Genau, also es geht darum, eine Kompetenz zu vermitteln, was man tut, wenn Menschen eine Krise, einen Schicksalsschlag haben, jemand verstirbt im Umfeld oder sie bekommen eine Krebsdiagnose oder haben irgendwie Belastungen wie dass sie zu Hause Kinder großziehen und jemanden pflegen und also ne, so außergewöhnliche Lebenssituationen und Belastungen oder B, dass sie sich melden und sagen, ich habe eine psychische Erkrankung, so also ein bisschen so wie so ein Outing am Arbeitsplatz, ich habe Panikattacken, ich habe eine Depression oder C, dass man sich Sorgen macht und denkt, da könnte sowas sein, eine Sucht oder eine Essstörung, also diese drei Aspekte, dass man da gesprächsführungstechnisch besser ausgebildet ist und mehr fundiertes Wissen dazu hat. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, für wen ist das besonders relevant? Und ich denke, das ist besonders relevant, so ein Wissen zu haben für Führungskräfte und Menschen in Schlüsselrollen, die wiederum viel mit anderen Menschen zu tun haben, also PersonalerInnen, Betriebsräte, BGM, Betriebsmedizin, Arbeitssicherheit vielleicht auch, ne, um sich da vorzubilden. Die Arbeitssicherheitskräfte kommen ja oft eher aus der Ingenieursrichtung zum Beispiel oder solche Dinge. Und gleichzeitig gibt es auch Unternehmen, die sagen, können wir denn nicht analog zu Brandhelfern oder zu körperlichen Ersthelfern, können wir nicht auch breit ausbilden und mal so bunt über die Abteilungen das Wissen streuen und vielleicht auch diese, also angenommen, wir bilden so 50 psychologische Ersthelfer, Ersthelferinnen aus und teilen im Intranet deren Kontakte, dass man sich an die wenden kann, wie so an Vertrauenspersonen, die zu dem Thema ein bisschen mehr Ahnung haben als der Durchschnittskollege oder die Durchschnittskollegin.
So. Also kurz, Sinn und Zweck ist also schon, dass am Ende ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem der von dir aufgezeigten Fälle weiß, an wen sie sich wenden kann. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, wir machen das mit ganzen Teams oder so präventiv, damit eben die ja da auch stärker drauf achten können. Das ist dann schon so gedacht, dass sich jemand an die hinwendet und nicht so sehr, dass die selbst aktiv werden oder schon auch, dass die halt selbst aufmerksam werden. Da ist irgendwie jemand, der Hilfe brauchen könnte und man stößt da so ein Gespräch erstmal an oder gibt da so einen Impuls. Genau. Geht das in beide Richtungen?
Richtungen, ja. Das ist okay. Entstanden in Australien so. Das war eine richtige Bewegung. Und da kam es aus der gemeindepsychiatrischen Richtung. Also wirklich, dass man sich traut, erste Hilfe zu leisten, wenn Menschen im öffentlichen Bereich oder NachbarInnen oder so in eine Krise geraten. Ne? Dass man sich traut, jemanden anzusprechen und das Gespräch zu suchen. Und das ist nach und nach so in die Unternehmen übergeschwappt und mit genau beidem, also sowohl dass man, wenn man Hilfe sucht, vielleicht weiß, wen man ansprechen könnte, aber deutlich mehr noch die Idee, dass man Menschen unterstützt, sich zu trauen, mit dem Thema umzugehen und ins Gespräch zu gehen. Und von daher, es gibt tatsächlich Unternehmen, die ganz aktiv Menschen schulen, Management-Teams oder zum Beispiel, ich habe jetzt bald ein Training mit Office-Managerinnen, die, ich glaube, sind alle weiblich, aber die so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt in den Standorten sind, ne? Ein bisschen wie so Front Office, die Ansprechperson für alles, ne? Und wo das ganze Team geschult wird, einfach weil viel bei denen landet, so oder so, ob sie wollen oder nicht, und dann eben sich da kompetenter fühlen wollen. Das heißt nicht automatisch, dass sie das auch aufs Klingelschild geschrieben bekommen oder irgendwo beworben werden, aber oft melden sich Menschen, die sowieso qua Rolle so ein bisschen überschüttet werden und sich etwas hilflos fühlen, wenn sie dazu nicht ausgebildet sind.
Das hast du vorher schon gesagt, es geht zum Beispiel darum, irgendwie ein Handwerkszeug für solche Gespräche zu bekommen, mehr Wissen zu haben als der Durchschnittskollege oder die Durchschnittskollegin. Was sind denn die Inhalte und die Techniken, die du dann bei so einer Ausbildung vermittelst?
Genau, also kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit jemand mitbringt. Ich habe es jetzt so designt, wie ich es idealtypisch super fände, aber natürlich kann man dann auch sagen, so lange können wir unsere Führungskräfte nicht freistellen, wie können wir das Ganze eindampfen. Aber idealerweise habe ich es mir so designt und es wird auch öfter dann so eingekauft, dass man erstmal sich Zeit nimmt, wirklich zu verstehen, was ist eigentlich Stress und wie entsteht Stress und was unterscheidet Stress von einer Krise zum Beispiel und was unterscheidet eine Krise von einem Trauma und wie kommt's, dass ich in einer Situation Stress empfinde und mein Sitznachbar gar nicht und wie kommt's, dass ich vielleicht meine Scheidung und meinen Beinbruch ganz wunderbar überstanden habe und plötzlich aber dass Mutterwerden mich total rausreißt. Oder andersrum ja, dass ich das Mutterwerden irgendwie ganz gut verdaut habe, dann aber einen Arbeitsunfall habe und psychisch total wegsacke. Also dieses Verständnis von, warum passiert uns, warum erleben wir die Welt unterschiedlich, warum reagieren wir unterschiedlich, warum erleben wir auch Arbeitslast unterschiedlich. Und was gibt's eigentlich für psychische Erkrankungen? Was haben wir für Mythen über diese psychischen Erkrankungen? Da passt dieses Thema Burnout, Depression rein. Und dann Gesprächsführungstechniken, wo man keine Fachexpertise braucht über die psychischen Erkrankungen, sondern die nicht schaden können. Also, was ist richtig gutes Zuhören und welche Techniken gibt's dafür? Und ich weiß, jeder hat schon mal gehört, ja, aktives Zuhören, aber das mal richtig zu üben, mit Feedback zu bekommen und mit Fallbeispielen, kann sehr, sehr viel bewirken. Es sind oft richtig emotionale Momente in den Trainings. Und dann, welche Fragen kann ich stellen, die mir helfen, dass die Person von mir gegenüber ihre eigene Lösung entwickelt. Also die Idee, mein Gegenüber weiß mehr über den eigenen Werkzeugkoffer, weiß mehr über die eigene Geschichte und weiß mehr über mögliche Lösungen. Und ich weiß es nicht. Ich muss also keine Tipps geben. Ich brauche nicht Psychotherapeutin sein. Im Gegenteil, Tipps sind dann sogar schädlich. Ich muss lernen, auf eine gute Art neugierig zu sein, die richtigen Fragen zu fragen und mich als Lotsen anzubieten. Das heißt, Wissen ist der erste Baustein, dann Fragetechniken und Zuhörtechniken der zweite. Und der dritte Baustein ist nochmal Wissen über Hilfsangebote im Unternehmen und außerhalb. Also wie komme ich eigentlich an eine Psychotherapie? Was ist ein EAP? Was ist ein BEM, ein betriebliches Eingliederungsmanagement, dass man so ein paar Dinge mal gehört hat. Und dann bieten wir noch dann gibt es eben nochmal die Möglichkeit, tiefer einzusteigen in einzelne Störungsbilder. Also nochmal das Thema Neurodivergenz, ADHS, Autismus zum Beispiel besser zu verstehen oder Depressionen oder Trauma, Angststörungen, ne? Und am Ende nochmal ein kleines, wie so eine Mini-Prüfung oder ein Fallgespräch, eins zu eins, dass man am Ende dann, ne, zertifiziert ist. Aber es ist natürlich auch überhaupt gar kein Problem, das Ganze runterzudampfen und zu sagen, wir würden uns gerne mal einen Tag damit auseinandersetzen und dann, was sind die wichtigsten Inhalte?
Dann würden wir jetzt mal in eine Kategorie kommen, die heißt ganz konkret.
Ganz konkret.
Und dir gerne so eine Situation geben, damit wir vielleicht alle mal ein Gefühl dafür bekommen, wie man da wirklich auch sprachlich rangehen kann. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Kollegen oder eine Kollegin, das ist ja in dem Fall irrelevant und nebenbei, die ist irgendwie ein bisschen fahriger geworden, wirkt oft sehr matt und irgendwie traurig und ich nehme das wahr und wie gehe ich dann vor? Oder bin vielleicht selbst so ein Ersthelfer oder Ersthelferin? Wie kann ich das ansprechen? Oder sollte ich es überhaupt ansprechen?
Genau, also die Frage ist erstmal, aus welchem Grund spreche ich es an? Aus meiner Sicht gibt es so zwei, drei Möglichkeiten. Also entweder ich mache mir Sorgen, das finde ich aber ist ein Grund, der, dann sollte man eine gewisse persönliche Beziehung miteinander haben, damit es nicht übergriffig ist. Also wenn ich jetzt wildfremde Menschen mir da so ein bisschen Sorgen mache, weil ich finde, dass sie irgendwas so oder so tun, das kann ja auch ein bisschen übergriffig sein, gerade im Unternehmen. Also wenn ich mir Sorgen mache, dann wahrscheinlich, weil ich irgendwie ein engeres Verhältnis mit der Person habe. Oder ein weiterer Grund könnte sein, dass ich selber gewisse Konsequenzen spüre, zum Beispiel, dass meine eigene Stimmung darunter leidet oder dass ich mehr Arbeitslast habe, weil eine Person öfter krankgeschrieben ist oder sich rauszieht aus Themen. Das könnte ein Gesprächsanlass sein. Oder drittens, und das sind die ganzen Schlüsselrollen, über die wir eben gesprochen haben, so das Thema Arbeitsfähigkeit, Fürsorgepflicht, also dass man ja auch als Führungskraft nochmal andere Gründe hat, ein Gespräch zu führen. Das heißt, ich sollte mir klar machen, was ist eigentlich der Grund für mein Gespräch, warum mische ich mich ein? Und dann kann man entsprechend das Gespräch aufbauen und vor allem sagen, was hat man beobachtet, was hat sich verändert? Möglichst Dinge, die man auch auf einer Kamera hätte aufzeichnen können. Ich habe gesehen, oder du hast ein paar Mal gesagt, du bist müde, oder ich habe gesehen, dass du Dinge anders machst, als du sie früher gemacht hast. Du bist früher so gerne mit in die Mittagspause gekommen. Das machst du nicht mehr. Oder du kommst morgens irgendwie später ins Büro und hat sich irgendwas verändert. Du hast früher eigentlich, ich habe das Gefühl gehabt, du hast früher mehr gelächelt. Das habe ich gesehen. Und dann ganz neutral, ganz ergebnisoffen zu fragen, ist das so, gibt's da ist was, worüber du sprechen möchtest? Genau, wenn ich jetzt natürlich aus einer Arbeitgeberperspektive komme und jemanden fast schon abmahnen muss, dann ist das natürlich ein anderes Gespräch. Aber wenn ich jetzt erstmal aus der interessierten Rolle komme, dann kann man so das Gespräch suchen. Wir haben aber eben auch in den Trainings oft die Situation, dass Leute sagen, ja, Sorgen machen passiert, aber oft ist es auch so, dass ich wirklich was schon weiß. Ich weiß von einer Diagnose. Ich weiß, dass jemand hat sich mir geöffnet. Und dann, was mache ich denn dann? Dann habe ich das Gefühl, jetzt darf ich da eigentlich gar nicht mehr so ran. Mache ich dann eigentlich mehr kaputt, wenn ich ein Gespräch führe? Ne? Wenn jemand depressiv ist, ist das gut, darüber zu sprechen. Ich habe ja gar keine Ahnung. Also eher so die Scheu abbauen vor dem Gespräch, wenn man was ahnt oder weiß. Wie kann das dann aussehen? Und ganz konkret kann das eben, es ist erstmal, dass ich die andere Person frage, wie ist es denn? Magst du mal erzählen, in welcher Situation bist du gerade? Wie ist deine Arbeitsfähigkeit gerade? Wie geht's dir bei uns? Und dann versuche ich es zusammenzufassen und zu verstehen, habe ich verstanden, was die andere Person gemeint hat? Mich rückversichern, also bei mir ist angekommen, ist es so? Und dann im zweiten Schritt Fragen zu stellen, wie, also bist du tatsächlich jeden Tag auf die gleiche Art und Weise angestrengt und müde hier im Büro oder unterscheidet sich das? Ist das mal unterschiedlich? Und wenn ja, was macht den Unterschied? Gibt's was, was ich tun kann, dass das für dich ein guter Arbeitstag ist? Gibt's was, was du tun kannst? Gibt's was, was das Team tun kann? Mal angenommen, ne, das und das wäre nicht der Fall, die und die Faktoren wären nicht gegeben, wird es dir dann besser gehen? Also einfach gute Fragetechniken zu haben, um zu verstehen, was den Unterschied machen würde fürs Gegenüber. Anstatt zu sagen, ja, meine Tante Erna hatte das auch mal und der hat das und das geholfen. Oder du musst dir auch mal mehr Blöcke in den Kalender setzen. Ne? Du musst auch rechtzeitig Feierabend machen. Das wäre eher so ein Don't.
Also auch da eher einfach eben das aktive Zuhören, was du ja vorhin gesagt hast, was aber ja gar nicht so einfach ist, statt jetzt direkt mit Tipps einsteigen, genau. Könnte man zusammenfassen. Genau. Und würdest du die Situation anders sehen, wenn ich das jetzt bei meiner eigenen Führungskraft wahrnehme? Soll ich die dann genauso drauf ansprechen oder muss man da irgendwie anders rangehen?
Also ich würde immer mich als erstes fragen, kann ich selber ansprechen? Und nur wenn wirklich deutlich was dagegen spricht, andere Wege gehen. Weil, also wenn ich irgendwas direkt beobachte, dann habe ich auch einen guten Gesprächsanlass. Das ist dann fast komischer, wenn ich zur Führungskraft der Führungskraft gehe oder zur Betriebsmedizinerin oder wie auch immer und sage, oh, ich mache mir Sorgen um meine Führungskraft. Dann muss ja jemand anders auf die Person zugehen und sagen, ich habe gehört das und mir wurde geschildert das. Das ist ja irgendwie unangenehm. Also wenn es irgendwie geht, denke ich, gilt wie immer, direktes Feedback ist super. Aber es können ja auch Dinge dagegen sprechen, dass man sich da eben dann doch überfordert mitfühlt oder dass man kein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und dann könnte man natürlich eben überlegen, auf sich zu fragen, wer hat denn ein gutes Verhältnis mit der Person? Wenn ich es nicht habe, gibt es jemanden, von dem ich denke, dass er oder sie das gut einstielen könnte. Und das kann die Führungskraft der Führungskraft sein, das kann aber vielleicht auch eine Kollegin sein oder so aus dem Führungsteam. Dann würde ich mich fragen, wer hat die einfachste Einstiegstüre?
Du hast ja vorher auch gesagt, wenn man sich zum Beispiel Sorgen macht, dann könnte man davon ausgehen, man hat eh schon ein besseres Verhältnis. Ansonsten könnte es auch übergriffig wirken. Das wäre ja eher so auf der persönlichen Ebene, wie das die andere Person erlebt. Jetzt gibt es ja aber auch vielleicht ethische oder arbeitsrechtliche Grenzen, wann man sowas ansprechen kann oder nicht. Also wo würdest du sagen, ist da sozusagen die Grenze?
Also vielleicht kann man sich merken, dass den Arbeitgeber erstmal Gesundheitsdaten ja nichts angehen und dass Fragen nach Gesundheitsdaten erstmal nicht zulässig sind und nicht ohne Grund steht auf den Krankschreibungen nicht, was der Grund ist. Und es gibt wirklich auch viele Führungskräfte, die nett gemeint, aber übergriffig sagen, was ist denn genau, ne? Oder du musst mich anrufen, um mir zu erklären, warum du dich genau krank meldest und so, ne? Was hast du denn? Und so, ne? Oder was hat er denn? Dass man das eher nicht macht, aber das Gegenteil ist auch nicht hilfreich, sich dann komplett rauszuhalten, zu denken, könnte die Psyche sein, sondern über Arbeitsfähigkeit zu sprechen, weil das ist das, warum man zusammen ist, deswegen hat man einen Arbeitsvertrag, man tauscht eine gewisse Arbeitsleistung gegen Geld und das ist total in Ordnung, darüber zu sprechen. Also wie arbeitsfähig fühlst du dich gerade, fühlst du dich in deiner vollen Blüte, hast das Gefühl, du kannst eine volle Leistung einbringen, dein Potenzial entfalten, weil das ist was, was beide Seiten ja auch wollen. Also das ist das Gute, da entsteht gar kein Interessenskonflikt. Also jeder ist gerne leistungsfähig und fühlt sich, ist gerne energetisch. Und darüber lässt sich immer sprechen, also es lässt sich immer darüber sprechen, wie geht's dir gerade hier auf der Arbeit? Kannst du dein Potenzial entfalten? Ne? Kannst du deine Leistung einbringen? Und was können wir tun, damit das mehr der Fall ist? Welche Umgebung können wir schaffen? Und andersrum, ich als Mitarbeiterin, wenn ich zum Beispiel ADHS habe, kann ich auch ein Gespräch führen mit meiner Vorgesetzten, ohne dass ich sage, ich habe ADHS und überlege, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, welche Aufgaben fallen mir leicht, welche fallen mir nicht so leicht und wie kann mein Gegenüber mir helfen, ein gutes Umfeld zu schaffen, indem ich, also zum Beispiel mir wünsche, dass es immer so Zwischendeadlines gibt und einfach sage, ich finde das schwierig, so ein halbes Jahr in die Zukunft meine Zeit einzuplanen. Mir tut das gut, alle zwei Wochen kurz mal so ein Zwischenergebnis abzugeben. Können wir vielleicht so Zwischendeadlines einrichten? Da muss ich nicht für sagen, ich habe übrigens eine ADHS-Diagnose. Solche Gespräche kann ich führen, weil die Leistungsfähigkeit das gemeinsame Interesse ist.
Da gibt es ja im Prinzip auch viele Hemmschwellen abzubauen. Ich habe jetzt mal den Fall mitgebracht, der mir zu Ohren kam tatsächlich, dass ein Mitarbeiter von seiner Führungskraft, also nicht bei uns im Unternehmen, sondern im Bekanntenkreis, angesprochen wurde. Die Führungskraft selbst hat gesagt, sie hat die Diagnose bekommen, dass sie ADHS hat. Und ihr Arzt hat sie darauf hingewiesen, doch auch im Bekannten, aber auch im Bekanntenkreis, aber auch im Unternehmen zu schauen, wenn sie das bei jemandem anderen auch dafür Merkmale wahrnimmt, denjenigen darauf anzusprechen und mal zu sagen, guck doch mal, ob du das vielleicht nicht auch hast. Ist es jetzt zu sehr schon so Holzhammer-Methode, jemanden darauf zu stoßen oder sagst du was? Nee, das ist schon eine Art, wie man damit auch ein Stück weit umgehen kann.
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Man sagt, dass Menschen mit ADHS oder auch Autismus und so weiter, sich untereinander durchaus auch erkennen. Also dass man jetzt oft gar nicht so einen schlechten Radar dafür hat. Also da kann schon auch ein bisschen was dran sein. Ich mache auch ADHS-Diagnostik und wenn ich frage, wie bist du drauf gekommen, ist es schon häufig so, dass im Freundeskreis oder auf der Arbeit jemand gesagt hat, könnte das sein. Aber natürlich muss man das dann super vorsichtig formulieren, wenn man nicht vom Fach ist, ne? Und eher sagen, mir fällt auf, also ich würde wieder eher auf der, was ist denn das Sichtbare bleiben, ne? Also mir fällt auf, dass du eher zu viele als zu wenig Sachen auf dem Tisch hast, viele Dinge so bei 80%, 70% liegen, anstatt zu Ende geführt zu werden, ne? Dass es dir nicht ganz so leicht fällt, so einen Fokus zu setzen, dass du vielleicht schneller als andere mal so die Aufmerksamkeit verlierst, geht's dir, also siehst du das auch so, nimmst du das auch so wahr, ist das für dich überhaupt ein Thema? Und wenn jemand sagt, ja voll, ich leide da echt drunter, dann zu sagen, also ich habe so eine Vermutung, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes, ne? Es könnte ja auch ADHS sein, da hatte ich gerade eine Fortbildung zu oder ich habe das selber, ich finde das jetzt nicht verboten, aber dann eben immer hypothetisch und mehr darüber sprechen, was sind denn die Dinge, die auffallen auf der Arbeit, was sind die Symptome, als darüber, was man denkt, was die Erklärung ist, weil das dürfte dann, also ich finde, das darf in fachliche Hände gehören.
Da würde ich jetzt tatsächlich eben auch noch ansetzen, wie du das vermittelst, wo dann die Grenze ist zwischen, ich nehme eben etwas wahr und das gehört jetzt aber wirklich auch in professionelle Hände, weil man ja oft das Gefühl hat, wenn jetzt alle das immer so ansprechen oder das auch so ein größeres Thema wird, dass es dann auch die psychischen Erkrankungen manchmal bagatellisiert, weil man dann eben so schnell sagt, ach ja, vielleicht eben hast du schon so ein Burnout oder das ist schon eine Depression oder eben du kannst die Aufmerksamkeit nicht halten. Ich denke, du solltest mal über ADHS nachdenken. Klar, so platt sagt man es nicht, aber da gerät ja schon irgendwas in einen neuen Fokus, wenn es eben nicht mehr nur Fachmenschen diagnostizieren und damit umgehen.
Ja, also das ist so ein total zweischneidiges Schwert. Also man durch die Popularisierung dieser Themen über Social Media sind sie so ansprechbar geworden und normalisierter und Menschen haben Zugriff auf das Wissen, die es sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Gerade auch in Zeiten, wo der Zugriff auf gute medizinische Expertise ja auch ein Privileg ist, was man sich erstmal, also wenn man privat versichert ist oder sich das leisten kann, das selbst zu zahlen. Also von daher, das finde ich eher gut und trotzdem führt es unter Umständen dazu, dass so, ach ja, jeder hat ja so ein bisschen ADHS, ne, und dass das den Leidensdruck von echten Diagnosen bagatellisiert. Ich glaube, das ist dann einfach wichtig zu wissen, dass man ein Gespräch darüber führt auf der Arbeit über Arbeitsfähigkeit und Leistungsfähigkeit und Teamperformance und so, ne, ob man sein Potenzial ausschöpfen kann, sich nicht zu sehr in das Private einmischt. und ganz, also hypothetisch neugierig miteinander spricht und nicht so wertend, ne, und in Schubladen steckend. Das ist bestimmt das und das oder ganz eindeutig, das ist Autismus oder so, das finde ich schwierig. Aber wenn man neugierig dafür ist, was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Was brauche ich, um gut arbeiten zu können? Wie unterscheiden wir uns? Welche Aufgaben fallen dir leicht? Welche fallen mir leicht? Und so weiter. Dann, also ich find, das finde ich zum Beispiel eine total schöne Entwicklung. Das finde ich gut, weil es gibt ja auch die unterschiedliche Chronobiologie, Early Bird, Late Birds, also introvertiert sein, stärkenbasiertes Arbeiten sowieso, sich mal zu fragen, wer macht denn welche Aufgaben gerne im Team? Muss jeder jede Aufgabe machen? Das finde ich eine schöne Entwicklung. Also wenn man auf dieser Stärken-Schwächen-Ebene Arbeitsumgebung bleibt, dann finde ich da überhaupt nichts verkehrt dran. Wenn es dann so wertend wird, dass man sagt, das ist das und das und das ist gut, schlecht, wie auch immer, das finde ich gehört eher in fachliche Hände. Das ist schwerwiegend, das ist nicht so schwerwiegend. Das ist eher fachlich.
Aber siehst du denn dann auch die Gefahr einerseits des Bagatellisierens, aber das andere ist ja auch immer noch, dass man damit auch ein Stück weit schnell stigmatisieren kann, wenn man eben mit so, wie soll ich sagen, zugespitzt gesagt, mit einem Halbwissen rumläuft und sich dann immer denkt, ach, der da, der scheint mir ein bisschen depressiv und so. Also siehst du diese Gefahr auch?
Ja, durchaus, weil man ja damit auch extrem löchriges Wissen in der allgemeinen Bevölkerung über ADHS. Und wenn man dann so sagt, ja, der hat ADHS, ob das jetzt, selbst wenn es stimmt, führt das ja dazu, dass man so Stereotype auch über jemanden rüberwirft. Oder der hat so eine Depression mal gehabt, dann ist der bestimmt nicht leistungsfähig, dann kann ich den eigentlich nicht befördern oder dann frage ich den schon gar nicht mehr für das nächste Projekt. Das sehe ich tatsächlich als Gefahr, ja. Aber das führt wieder zu dem Punkt, warum ich das für so ein wichtiges Thema halte, dass man sich da ein bisschen fundiertes Wissen zu ins Unternehmen holt, weil das ohnehin ja viele beschäftigt. Also die Gespräche finden ja statt, ob ich nun interveniere oder nicht. Ich glaube, das bleibt einfach gar nicht aus heutzutage. Und da dann zu sagen, okay, da holen wir uns mal so einen gemeinsamen Wissensstand rein, das ist ja das, was ich dann, warum ich das wichtig finde. Man spricht von so einer Mental Health Literacy, also wie hoch ist die Gesundheitskompetenz im Unternehmen zu den psychischen Themen und dass es gut ist, wenn die hoch ist.
Und wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen kann, auch zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ist es ja das eine, das Wissen über eine Erkrankung, aber auch, dass eben diese stigmatisierenden Lösungen auch nicht draufgeklatscht werden. Also zum einen nicht gleich zu sagen, du hast bestimmt das und das, aber dann auch nicht zu sagen, ja, und dann musst du ja nur XY, dann wird das auch wieder.
Ja, genau. Und was ich eben auch finde, was hilfreich ist, früher haben die Psychoanalytiker auch gerne mal von normal neurotisch gesprochen und haben dann so gesagt, es sind wenig alles ein bisschen normal neurotisch. Also ne, wenn man, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr weiß man, wir haben alle so Züge von irgendwas. Manchmal ist der Leidensdruck geringer, manchmal ist er größer, manchmal leidet das Umfeld mehr als die Person, manchmal leidet die Person mehr als das Umfeld. Aber so Themen hat ja jeder. Also ich versuche in meinen Seminaren eher neugierig zu machen dafür, wie unterschiedlich unsere Rucksäcke sind, auch welche Werkzeuge wir da drin haben. Und dass es eben sein kann, dass wir Dinge total absurd finden, wie sie jemand anders macht. Aber das liegt nur daran, also dass jemand vielleicht gar keinen Schlüssel in seiner Türe hat und deswegen in seinem Rucksack hat und deswegen Türen nur mit einer Axt öffnen kann. Dann ist das eine super Idee. Wenn die Axt das beste Werkzeug ist, ist das nicht blöd. Aber wenn ich jemand bin, der Schlüssel benutzt für Türen, dann kann ich das total absurd finden. Und eher so dieses Interessiertsein dafür, wie unterschiedlich unsere Erlebniswelten sind, wie unterschiedlich unsere Gehirne funktionieren. Und dann kommt man eigentlich auch wieder weg von so einer Stigmatisierung. Denn dann ist es nicht mehr ganz so wichtig, ob das ADHS oder Depression heißt, weil wir interessieren uns als Team dafür, wie tickst du, wie ticke ich, was brauchst du für Arbeitsumgebung, welche ich und wie kriegen wir das noch irgendwie so hin, dass man überhaupt einen Konsens findet, ne? Und nicht jeder eine Extrawurst bekommt. Weil irgendwo hört es natürlich auch auf, dass jetzt irgendwie nicht jeder sein eigenes perfekt designtes Büro bekommen kann. Also was ist vielleicht das, was man so tatsächlich realistisch dann noch umsetzen kann als Firma?
Vielleicht noch eine allerletzte Frage, bevor wir dann zum Abschluss kommen, die auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, alles zusammenfasst. Wir haben ja viel darüber gesprochen, was auch Auslöser sein können. Du hast auf der einen Seite ja auch am Anfang gesagt, es sind oft auch private Krisen, verschiedene Rollen, eine Pflegesituation, eine Erkrankung in der Familie und so weiter. Die Liste wäre ellenlang. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder betont, was sind die Möglichkeiten eben jetzt im Arbeitskontext? Wie kann man da rangehen? So wie du gesagt hast, man spricht dann erstmal über Arbeitsfähigkeit und was man da wahrnimmt. Wie ist es denn jetzt aber, wenn eben private Krisen dazu führen, dass die Arbeitsfähigkeit leidet? Also wo kann dann überhaupt erste Hilfe sozusagen aus dem Unternehmen ansetzen, wenn der Herd wo ganz anders liegt? Und wo sind die Grenzen?
Das war tatsächlich die erste Frage, als ich das erste Mal mit einem Unternehmen gemacht habe, das ist schon viele Jahre her, dann war genau die Frage so, warum, also die meisten Dinge, da können wir doch gar nichts für als Unternehmen und was können wir dann dagegen tun? Und da habe ich gesagt, ich finde das überhaupt nicht wichtig, wo der Herd liegt, weil die Auswirkungen auf die Arbeit sind ja ganz egal, wo der Herd liegt, die gleichen erstmal. Also wenn jemand Schlafstörungen hat oder Konzentrationsstörungen und deswegen Fehler macht oder deswegen eine schlechte Laune ins Team bringt oder so, dann ist ja die Auswirkung auf das Team und das wirtschaftliche Outcome der Firma das gleiche. Also als Firma sollte mich das interessieren, egal woher es kommt. Und deswegen würde ich auch sagen, so eine psychosoziale Beratung anzubieten oder ein Employee Assistance Program macht total Sinn und auch nicht zu unterscheiden, geht da nur mit betriebsverursachten Themen hin, ne? Weil die Auswirkungen sind ja genau die gleichen. Und andersrum ist es auch so, dass es immer ein Zusammenspiel ist. Also es ist selten so, dass man sagen kann, ah ja, der Auslöser war die Scheidung, ne? Sondern der Betrieb könnte ja auch eine schützende Funktion haben, wenn man sich da super wohlfühlt im Team und ein tollen Zusammenhalt hat und ja, jemand, der gut zuhört, dann kann das sein, dass der Betrieb irgendwie auch ganz schützend ist in so einer Scheidungssituation. Oder andersrum, wenn da zusätzliche Belastungen sind, dass es dann kollidiert. Also fachlich kann man das eh nicht so auseinandernehmen. Ich sagen würde, es ist eigentlich wurscht, es macht Sinn, sich mit beidem auseinanderzusetzen. Also wie können wir unterstützen, wenn jemand private Herausforderungen hat? Und was heißt das aber auch, was können wir intern tun? Und an dem Beispiel Scheidung zum Beispiel sieht man ja auch, ja, das ist komplett privat. Mal angenommen, es ist komplett privat, weil es kann ja auch sein, dass die Arbeitsbelastung ein Scheidungsgrund war. Aber wenn man jetzt mal annimmt, das hat irgendwie alles gar nichts mit dem Beruf zu tun, dann wären aber die Auswirkungen auch wieder, dass jemand zum Beispiel für eine Weile vielleicht Teilzeit arbeiten muss, weil die Kinderbetreuung erstmal ganz neu organisiert werden muss oder ein Umzug oder so, ne? Oder weil vielleicht eine psychische Belastung eintritt für eine Weile, eine depressive Phase. Und dann ist ja völlig egal, wo es herkommt. Dann muss ich Tools in der Hand haben, um auf so Lebensphasen auch eingehen zu können, auf Bedürfnisse, die sich verändern von Mitarbeitenden. Egal warum eigentlich. Aber das würde ich sagen, ist dementsprechend gar nicht so wichtig, die Unterscheidung.
Eigentlich finde ich, ist das ja schon ein schönes Schlusswort gewesen, aber wir haben halt am Ende unseres Podcasts immer noch die kleine Herausforderung, dass wir eine Abschlussfrage stellen, die das ganze Thema nochmal ein Stück weit zusammenfassen soll, wo aber eben die Herausforderung für dich darin liegt, sie uns nur so in 2 bis 3 Sätzen zu beantworten, wobei wir, glaube ich, auch jetzt schon sagen können, in welche Richtung es ungefähr gehen wird. Aber die Abschlussfrage für dich ist nämlich erste Hilfe für die Psyche. Würdest du sagen, absolute Notwendigkeit in Unternehmen, aber und oder doch auch trotzdem noch eine heikle Intervention?
Also gut gemacht, würde ich sagen, es ist überhaupt nicht heikel, geht es darum, das Heikle daraus wegzunehmen und ja was ganz Normales, Neugieriges, Interessantes draus zu machen. Also wenn wir schaffen, dass Menschen neugierig auf die psychischen Werkzeugkoffer ihres Gegenübers sind, sehe ich überhaupt nichts, was daran heikel sein sollte. Und dann würde ich sagen, absolutes Muss.
Super. Das ist doch ein super Abschlusswort und vielen Dank für deine Tools, die du uns jetzt schon mal mitgegeben hast, durch die Einblicke und das bisschen mehr Wissen, das wir jetzt im Podcast auch erwerben konnten und die HörerInnen auch.
Genau, vielen lieben Dank dir.
Danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Also ich muss sagen, dieses Bild vom Werkzeugkoffer gefällt mir ziemlich gut, dass es eben auch sehr individuell ist, wie Menschen Probleme, Belastungen lösen und für den einen mag es eben richtig sein, mit der Axt die Tür aufzumachen, für den anderen mit dem Schlüssel und gleichzeitig sind Belastungen nicht für jeden und jede dieselben und man reagiert ganz unterschiedlich, was der eine mit Leichtigkeit macht, ist für den anderen schwer und dann wiederum umgekehrt. Insofern finde ich das eine sehr schöne Botschaft, auch nicht so mit vorgefertigten Lösungen anzukommen und auch dieses Bild von, ach, meine Tante Bertha hatte das auch schon, mach doch einfach mal so, dass das einfach nicht funktioniert.
Ja, und tatsächlich hat sie ja auch sehr deutlich nochmal aufgezeigt, wie das ganze Thema sich im Arbeitskontext verorten lässt und dass es jetzt eben nicht darum geht, dass wir überall immer rumlaufen und irgendwelche Leute daraufhin ansprechen, dass sie vielleicht ein bisschen müde aussehen oder vielleicht nicht ganz ihre Leistung bringen oder so, sondern dass man eben ja schon sensible Antennen dafür hat, aber auch weiß, wie man in so ein Gespräch einsteigt und dass man das immer eben, wie sie ganz deutlich ja gesagt hat, über Beobachtungen im Arbeitskontext macht und dann eben nicht die Tante Bertha, wie du eben so schön gesagt hast, auspackt und dass man das auf diese Weise als ja analog zur ersten Hilfe, zur physischen ersten Hilfe, auch die psychische erste Hilfe anbieten kann, als Teil des gesamten betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Und ich glaube, insofern sind wir dem Mental Health Awareness Month auch gerecht geworden, weil man eben sieht, wie man konkret damit umgehen kann, vor allem auch am Arbeitsplatz, dass wir sensibel ansprechen, aber eben auch mit Grund und dass wir dieses Thema immer weiter in den Fokus rücken. Ich glaube, das kann nicht zu viel sein und eben dem Wissen, fundiertes Wissen und Bewusstsein schenken.
Ja, und wer das, den Podcast noch gerne in Interview-Kurzform lesen möchte, mit ein bisschen mehr Fokus auf das, was Führungskräfte tun können, kann jetzt unsere neue Ausgabe von Neues Lernen in die Hand nehmen und darin auch nochmal das Interview nachlesen.
So, und ich würde sagen, wir beenden den Podcast jetzt aber in jedem Fall mit einem positiven Ausblick und mit unserer Checkout-Frage, die passend dazu lautet.
Checkout.
Worauf freust du dich denn jetzt?
Also heute freue ich mich und da müssen wir jetzt eingestehen wieder, ihr wisst das ja, liebe HörerInnen, dass natürlich heute der Tag der Aufzeichnung, der An- und Abmoderation, nicht der Tag der Veröffentlichung, das geben wir ja zu. Insofern freue ich mich heute auf die Generalprobe meiner Tochter für eine Aufführung und wenn ich jetzt an den 30. Mai vorausdenke, dann sind wir schon fast in meinem Pfingsturlaub.
Das ist sehr schön. Bei mir ist es heute die Chorprobe, weil wir hatten auch am Wochenende einen längeren Probentag und da merkt man dann schon, wie man vorankommt und immer besser weiß, was zu tun ist und deswegen machen dann die Proben immer noch mehr Spaß. Und nächste Woche, da werde ich mal wieder einen Heimatbesuch über das verlängerte Wochenende machen. Wenn ihr über dieses verlängerte Wochenende noch ein bisschen Lektüre sucht, dann könnt ihr natürlich in unser neues Magazin reinlesen. Ihr könnt auf der App und über LinkedIn auf dem Laufenden bleiben und auch unsere Online-News anschauen.
Ja, in diesem Sinne, bleibt auf dem Laufenden, hört beim nächsten Podcast wieder rein. Wir wünschen euch alles Gute und bis dahin. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.